SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Josef Karcher, guten Tag. Wohnen sei die neue soziale Frage, so heißt es schon seit Jahren. Die Mieten steigen, Wohnraum wird knapp und knapper. Daran hat sich nicht viel geändert, oder doch? Die Bundesregierung zieht heute große Bilanz ihrer Wohnungspolitik. Vor 3 Jahren startete sie nämlich ihre sogenannte Wohnraumoffensive. Ein Milliardenprojekt für mehr neue Wohnungen und Eigenheime, für energetische Gebäudesanierung, für stärkere Mieterrechte. Angela Tesch.
Als historisch einmalig hatte die Kanzlerin im September 2018 das Maßnahmenpaket bezeichnet, mit dem 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut und bezahlbarer Wohnraum gesichert werden soll. Und zwar bis zur nächsten Bundestagswahl. Die Regierung versprach, die Interessen von Mietern, selbstnutzenden Eigentümern und Investoren ausgewogen zu berücksichtigen. An der Wohnraumoffensive sind Bund, Länder und Kommunen beteiligt. Allein für den sozialen Wohnungsneubau, das Baukindergeld, das Wohngeld und die Städtebauförderung wurden mehr als 13 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
Was ist jetzt daraus geworden? Der zuständige Bauminister Horst Seehofer ist zufrieden.
Also meine Bilanz fällt sehr positiv aus. Es ist das größte Wohnungsbauprogramm, das je eine Bundesregierung nach den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg aufgedeckt hat.
Anders sieht das die Opposition. Der wohnpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Daniel Föß spricht von einem Scheitern.
Die Mieten steigen, die angepeilten Fertigstellungen von Wohnungen sind um Meilen verfehlt worden. Sogar die Eigentumsquote geht in Deutschland seit 1993 das erste Mal wieder zurück. Wenn ich mir die nackten Zahlen anschaue, wenn ich mir die Fakten anschaue, dann ist die Bau- und Wohnungspolitik der Bundesregierung schlichtweg gescheitert.
Das Urteil des Mieterbundes ist nicht ganz so vernichtend. Rolf Gassmann, Sprecher für Stuttgart und Umgebung des Mieterbundes, verteilt in der SWR aktuell eine eher schlechte Schulnote.
Wenn man das als Lehrer beurteilen würde, dann würde ich sagen 4 bis 5. Das hat seine Begründung darin, dass große Sprüche gemacht worden sind, aber man hinter den Zielen weit zurückgeblieben ist. Nicht nur beim Wohnungsbau, sondern eben auch bei den Gesetzen, die gleichzeitig den Wohnungsbau absichern sollten.
Eigentlich wollte Gesundheitsminister Spahn ab dem 1. März allen, die sich testen lassen wollen, ein kostenloses Schnelltestangebot machen. Ein Schnellschuss, der nach hinten losging. Die Pläne wurden nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios vom Corona-Kabinett zunächst gestoppt. Zu viele Fragen seien noch offen. Koalitionspartner SPD ist sauer auf Spahn. Volker Schaffranke.
Nicht nur ankündigen, sondern auch organisieren. So lautet kurz, knapp, aber deutlich die Kritik von Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schiebt nach: Wir müssen impfen und testen und für beides muss es einen Plan geben und kein Chaos oder leere Versprechen. Michael Müller als regierender Bürgermeister von Berlin ist richtig sauer. Zum wiederholten Mal wurden vom Gesundheitsminister Dinge angekündigt, die so oder zumindest so schnell nicht kommen, sagte er im ZDF-Morgenmagazin, auch als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Folge könnte sein, Corona-Regeln und Schutzmaßnahmen müssten verlängert werden, bis die Tests eben da sind. Das könnte auch bedeuten, dass die nächsten Klassenstufen in den Schulen nicht so schnell zurückkehren können, wie erhofft.
Kommt der digitale Impfausweis? Thomas Mertens sagt ja. Er ist Chef der Ständigen Impfkommission STIKO. Der Ulmer Virologe meint, dieser Ausweis könne geimpften Menschen den Zugang zum Beispiel zu Kulturveranstaltungen oder Restaurants wieder ermöglichen. In Kliniken oder Heimen komme das aber nicht in Frage. Isabel Reifenrath.
Der Chef der Ständigen Impfkommission sagte, da digitale Impfnachweise international schon vielfach eingeführt worden seien, sei der Einsatz in Deutschland gar nicht zu verhindern. In der Lebensvorsorge, in Kliniken oder Heimen komme das aber nicht in Frage. Wichtig sei, dass zunächst das Impfangebot ausreiche, um niemanden zu benachteiligen, so Mertens. Die Bundesregierung ist für eine europäische Lösung beim digitalen Impfnachweis. Bisher hat sich die EU nur dafür ausgesprochen, einen solchen Nachweis für medizinische Zwecke zu nutzen. In Deutschland ist geplant, den Impfnachweis mit der digitalen Patientenakte zu verknüpfen, die erst ab dem kommenden Jahr eingeführt werden soll.
Die katholische Kirche steckt in ziemlichen Turbulenzen. Frauen wie die Gruppe Maria 2.0 machen mobil. Laien machen Reformdruck. Kirchenaustritte nehmen zu. Vor diesem Hintergrund tagt die Deutsche Bischofskonferenz. Aber ein Problem lastet besonders schwer. Der Kölner Kardinal Wölki ist in die Schusslinie geraten. Bei der Aufarbeitung von Fällen von sexualisierter Gewalt durch Priester an Kindern hält er ein Gutachten zurück. Ulrich Pick ist unser Kirchenexperte. Wölki und die anderen Bischöfe, was wird sich da abspielen?
Ich denke, dass mittlerweile der Wind sich auch innerhalb der Bischofskonferenz gedreht hat. Noch vor einem Vierteljahr oder halben Jahr hat die Bischofskonferenz geschlossen, hinter Kardinal Wölki gestanden. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und wir müssen einfach gucken, was dabei rauskommt. Ich denke, ihm wird man auf die Finger hauen. Davon werden wir Journalisten natürlich nichts mitkriegen. Aber wenn man davon ausgeht, dass selbst das höchste Laiengremium im Erzbistum Köln ihm mittlerweile die Gefolgschaft aufgekündigt hat und aus vielen Diözesen auch Solidaritätserklärungen kamen für dieses Laiengremium. Da kann man schon sehen, da ist eine Menge Musik drin und es ist nicht ausgeschlossen, dass Wölki irgendwann mal sagt, ich nehme den Hut, aber auch da steht dann die Frage, macht Rom mit?
Fokus Südwest.
Etliche Unternehmen, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, bereiten sich darauf vor, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst zu impfen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ausreichend Impfstoff vorhanden ist. Geli Hensoldt aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat sich umgehört.
Das Chemieunternehmen BASF zum Beispiel hat nach eigenen Angaben der Landes- und Bundesregierung bereits signalisiert, die Impfkampagne mit betriebsinternen Impfungen zu unterstützen. Mit betriebsinternen Impfungen könne das Gesundheitssystem entlastet werden, so BASF. Auch der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim prüft die Möglichkeit, freiwillige Impfungen für Mitarbeitende anzubieten. Der Autobauer Daimler kann sich vorstellen, eigenen Mitarbeitenden eine Impfung anzubieten. Er verweist allerdings darauf, dass die nationale Impfstrategie die Corona-Impfung in Betrieben zunächst zulassen müsse. Dann werde es länderspezifische Lösungen geben, so der Konzern. In Deutschland werde die Impfung beispielsweise durch den werksärztlichen Dienst durchgeführt. Das Technologieunternehmen Bosch erklärt, man sei mit mehr als 50 Betriebsärztinnen und Ärzten in Deutschland, zusätzlichen medizinischen Fachkräften und entsprechender Infrastruktur gut aufgestellt. Sofern und sobald rechtlich und organisatorisch möglich, will Bosch deshalb Impfungen analog der Grippeschutzimpfung auf freiwilliger Basis anbieten.
In Brüssel beraten die EU-Außenminister und dies dürfte sich bis in den deutschen Südwesten auswirken. Denn es geht um die Pandemiebekämpfung in den Grenzregionen. Dabei soll auch über die Initiative beraten werden, die Rheinland-Pfalz zusammen mit Frankreich, Luxemburg und Belgien gestartet hat. Matthias Zahn.
Es geht dabei um eine grenzübergreifende Hotspot-Strategie. Ziel sei es, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer, die Grenzen offen zu halten und gleichzeitig das Infektionsgeschehen einzudämmen. Gelingen soll das mit einem gemeinsam abgestimmten Vorgehen, was das Testen betrifft oder die Suche nach Virusmutationen. Die Vorlage aus Rheinland-Pfalz sieht etwa vor, dass Kliniken und andere Arbeitgeber in den Grenzregionen mit einbezogen werden. So könnten zum Beispiel Betriebe in Rheinland-Pfalz ihre Beschäftigten aus Lothringen testen.
Die Sonne scheint, die Krokusse sprießen, es wird Frühling. Und für alle Freunde der Floristik und Hobbygärtner gibt es eine gute Nachricht. Ab dem 1. März sollen in Baden-Württemberg Blumenläden und Gärtnereien wieder öffnen. Das will das Landeskabinett beraten. Phyllis Kückelkoll aus unserer Redaktion Landespolitik. Wie sicher wird dieser Beschluss sein?
Naja, ziemlich sicher. Ministerpräsident Kretschmann hat gestern eine Vorlage ausgearbeitet, die wird er heute der Ministerrunde vorstellen. Das hat mir ein Regierungssprecher so bestätigt und demnach sollen ab dem 1. März Blumenläden und Gärtnereien öffnen können. Noch ist nicht klar, unter welchen Umständen das passieren soll, also wie viele Personen auf welcher Fläche im Laden oder dann im Gartencenter zugelassen werden oder ob der Verkauf vor der Tür stattfinden muss. Das ist noch offen, aber ziemlich sicher ist, dass es kommt, denn Justizminister Wolf von der CDU hatte das bereits vergangene Woche vorgeschlagen und der grüne Ministerpräsident und der CDU-Justizminister sind sich einig, damit sind sich die Regierungsparteien einig. Das sieht schon sehr nach einer sicheren Sache aus.
Und sonst so?
Jetzt wird's außerirdisch. Der Mars-Rover Perseverance hat uns mit Neuigkeiten vom roten Planeten versorgt. Ein Video-Selfie zeigt seine eigene Landung in der vergangenen Woche. Die NASA hat es gepostet. Spektakulär. 3 Minuten lang ist zu sehen, wie sich der Landeschirm öffnet, der Hitzeschild abgestoßen wird und die rötliche Marsoberfläche immer näher kommt. Dann wird der Rover vom Landemodul auf den Boden abgeseilt. Staub wirbelt auf. Das lässt sich gut beschreiben. Aber weil wir hier im Radio sind, kommt das Beste jetzt zum Schluss. Wir hören die allerersten Töne, wie der Mars klingt. Wer will, kann in diesen Windgeräuschen vielleicht eine Melodie erahnen.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.